Ja, einen guten Morgen von mir. Leid, Leid an sich will Gott nicht. Und Leid an sich ist auch nichts Gutes. Und in Gottes Welt, in seiner Ewigkeit, wird es kein Leid mehr geben, lesen wir in der Bibel. Leidensbereitschaft. Niemand will und sollte mutwillig leiden oder mutwillig Leid an sich ziehen, aber Leiden für die Liebe kann Sinn machen. Und die Frage ist, wofür sind wir bereit zu leiden? Sind wir bereit für die Liebe zu leiden? Jesus selbst ist in diese Welt gekommen. Er ist als Gott Mensch geworden und hat unser Leid geteilt. Er ist sogar für uns gestorben, damit die Liebe siegt über Hölle, Tod und Teufel. Gott hat unser Leid angezogen, er teilt unser Leid, wo immer wir leiden. Und in der Bibel wollen wir uns heute einen Bericht anschauen aus Apostelgeschichte 20 und 21, wo der Apostel Paulus, der ehemals ein Christenverfolger war, dann selbst die gute Nachricht in die damalige ganze Welt getragen hat, wie wir wissen, bis nach Rom und Pläne bis nach Spanien von Jerusalem aus. Und wie er bereit war, für die gute Nachricht zu leiden, Leiden in Kauf zu nehmen, nicht zu provozieren im Eigentlichen, aber in Kauf zu nehmen, weil er wusste, dass er für etwas anderes lebt. Und das ist so eine Frage, wofür lebe ich eigentlich? Ich denke, wir haben manchmal so eine kleine Schau, dass wir so für unseren Montag und unseren Dienstag leben und manchmal eine Perspektive haben für die nächsten Jahre. Gott möchte unserem Leben eine Ewigkeitsperspektive geben. Ist es so, dass wir immer wieder unser Leben bewusst, also diese Lebenszeit, die wir für ein paar Jahrzehnte haben, für 2, 3, 4, 5, vielleicht bei der Lebenserwartung heutzutage in unserem Land, 9 Jahrzehnte, ist das alles? Oder leben wir mit dieser Perspektive, dass diese vielleicht 90 Lebensjahre bloß ein Wimpernschlag vor der Ewigkeit sind? Sozusagen nur wie der Buchdeckel, noch nicht mal die Einleitung einer spannenden Geschichte, die noch kommt. Gott möchte nicht, dass diese paar Jahrzehnte, die wir hier verbringen, alles gewesen ist. Er möchte uns echtes und ewiges Leben schenken. Und die Frage ist, leben wir für dieses Leben hier auf der Erde oder haben wir eine größere Perspektive? Wenn wir glauben, dass Gott mit uns Geschichte schreiben will, eine Ewigkeitsgeschichte, dann hat unser Leben eine ganz andere Perspektive. Und wenn wir verstehen, dass dieser Gott der Liebe in diese Welt gekommen ist, um uns ein Leben in Liebe zu ermöglichen und uns diese Liebe auch in die Ewigkeit hineinziehen wird, dann bekommt Leben einen neuen Sinn. Und dann bekommt auch Leid eine andere Bewertung angesichts dieser Perspektive. Und Paulus schreibt in Apostelgeschichte 20, Vers 24, wir lesen das, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und nun weiß man ja, er ist nicht irgendwie so christlich sozialisiert worden, dass er da so reingepresst wurde, dass er nicht anders konnte, womöglich, dass man ihm das unterstellen könnte. Nein, er hat ja Christen verfolgt. Er hat Christen Unrecht getan, bis er selber erlebt hat. Er hat diese Begegnung mit Jesus Christus nicht gesucht, aber er hatte eine Offenbarung von diesem auferstandenen Gott. Und das hat seinem Leben eine komplette Wende gegeben. Und dann hat er sein Leben auf eine andere Karte gesetzt. Und er befindet hier, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Ich denke, es ist wichtig, auch für uns Christen, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass es ja nicht einfach darum geht, dass wir begreifen, dass Gott uns liebt und dass wir dieses Geschenk annehmen, sondern dass die Situation doch eher der Situation gleicht, als wäre eine große Epidemie ausgebrochen. Und wir hätten ein Heilmittel sozusagen in die Hand bekommen, eine Medizin. Und dann könnten wir doch dieses Fläschchen nicht einfach bei uns zu Hause in den Badezimmerschrank stellen? Das wäre doch undenkbar. Um uns rafft es Menschen dahin und wir hätten die Lösung, wie Tod nicht das Ende sein müsste. Und wir behalten das für uns und freuen uns vielleicht mit unserer Familie, dass wir diese Medizin kennen. Und in diesem Sinne sagt Paulus, natürlich ist diese Welt schön. Gott hat die Schöpfung so wunderbar gestaltet. Gott hat sich tolle Menschen ausgedacht, mit denen man Gemeinschaft haben kann. Und Paulus war auch ein Genießer, das lesen wir an vielen anderen Stellen. Er hat Menschen geliebt, Beziehungen geliebt, er hat mit ihnen gefeiert. Aber er weiß, dass letztlich sein Leben doch nur nützlich ist für größere Ziele, nämlich für das Gute, wenn er sein Leben dafür lebt, dass viele Menschen von dieser guten Botschaft erreicht werden, dass viele Menschen am Ende Rettung erfahren. Denn es ist ja so, die gute Nachricht gilt doch nicht nur uns. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, damit alle, die an Jesus Christus glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es gibt ja ein Verlorengehen. Und das machen wir uns in unserer, ich sag mal, ja so abgefederten Welt hier oft gar nicht klar. Es gibt ein Verlorengehen. Weil wenn wir nicht in eine Beziehung zu Jesus Christus finden, sind wir abgeschnitten vom Leben. Und dann wird der Tod das Ende sein. Dann wird es keine Ewigkeit bei Gott, keine Gemeinschaft mit diesem Gott der Liebe auf ewig geben. Dann ist der Tod und Sense aus. Und das verkürzt diese Perspektive enorm. Dann haben Menschen nur den Wimpernschlag und nicht das danach. Nur den Buchdeckel, nicht die Geschichte. Und das hat Paulus so angerührt, zu sagen, ich möchte für diese gute Botschaft leben. Mein Leben soll ein Erweis dieser Botschaft sein. Und wo immer ich Gelegenheit habe und Gelegenheit suchen und finden kann, möchte ich darüber sprachfähig werden. Mein Leben soll eine Botschaft sein, eine gelebte Botschaft, damit die gute Medizin Gottes das Gift besiegt, das überall kursiert. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen gebietet, dass wir uns auf den Weg machen. Dass wir für andere anfangen zu beten, Gelegenheiten zu suchen, zu finden, zu ergreifen. Über Gottes Liebe sprachfähig werden. Und selbst Menschen sind, an denen man diese Liebe sieht. Gott ist ein guter Gott, der ermutigt. Das ist der zweite Punkt, auf leidvollen Wegen wirkt. Paulus sagt beim Abschied der Gemeinde in Ephesus, aus der auch eben der Vers stammte, nun gehe ich nach Jerusalem, unwiderstehlich gezogen vom Heiligen Geist, ohne genau zu wissen, was mich dort erwartet, obwohl der Heilige Geist mir in jeder Stadt gesagt hat, dass mich Gefangenschaft und Leid erwarten. Er spürt einen inneren Auftrag, nach Jerusalem zu gehen, dorthin zu gehen, wo das Christsein seine Wiege hat. Und gleichzeitig weiß er, dass er sich da in große Gefahr begeben wird. Aber er weiß, dass es richtig sein wird, dass Gott das irgendwie gebrauchen wird und dass es seine Mission ist, dorthin zu gehen und nicht zu kneifen. Und Gott ist so barmherzig, dass er uns immer wieder im Leid und um Leid herum Hinweise gibt, uns innerlich vorbereitet. Und darauf dürfen wir hoffen, dass Gott uns ermutigt auf leidvollen Wegen. Paulus gewinnt auf der Rückkehr seiner dritten Missionsreise von Stadt zu Stadt diese Einsicht, was ihn erwarten wird, aber er wird gleichzeitig innerlich stark, gerade nicht abzurücken davon, diesen Weg zu gehen. Weil er weiß, dass auf diesem Weg Perlen liegen werden, die Gott für ihn vorbereitet hat, auch wenn es ein harter Weg wird. Gott ermutigt auf leidvollen Wegen. Und ich möchte euch hineinnehmen in Apostelgeschichte 21 und von Vers 1 ein bisschen den Zusammenhang lesen, wie Paulus auf der Rückreise von der Türkei nach Jerusalem Stück für Stück an Orte kommt, noch Gemeinden besucht, sich von ihnen verabschiedet. Und da einiges aufblitzt. Ich lese die 14 Verse. Nachdem wir uns von den Ältesten aus Ephesus verabschiedet hatten, das liegt in der heutigen Türkei an der Westküste, segelten wir direkt zur Insel Kos. Am nächsten Tag erreichten wir Rhodos und fuhren weiter nach Patara. Dort gingen wir an Bord eines Schiffes, das zur syrischen Provinz Phönizien segelte. Wir sichteten die Insel Zypern, die wir links liegen ließen, und legten im Hafen von Tyros in Syrien an, wo das Schiff entladen werden sollte. Wir suchten die Gläubigen in der Stadt auf und blieben eine Woche bei ihnen. Sie warnten Paulus, durch den Heiligen Geist nicht nach Jerusalem zu gehen. Sie sehen hier, die Gemeinde hat eine Offenbarung von Gott. So wie wir Christen erwarten dürfen als Basiserfahrung unseres Glaubens, weil wir den Heiligen Geist als Geschenk haben, dass er uns in die Wahrheit leitet. Und die Gemeinde hatte den Eindruck, vielleicht viele in der Gemeinde, diesen Eindruck, Paulus, wenn du nach Jerusalem gehst, dann wird das gefährlich. Aber ihre Deutung war, dann geh da bloß nicht hin. Aber Gott nimmt sie hinein in dieses Geschehen. Also sie warnten Paulus, ihre Deutung war für Paulus nicht die richtige, aber er spürte sich bestätigt in dem, was Gott ihm schon von Stadt zu Stadt vorher gezeigt hatte. Als wir am Ende der Woche zum Schiff zurückkehrten, geleitete uns die ganze Gemeinde einschließlich der Frauen und Kinder zum Strand und dort knieten wir nieder, beteten und verabschiedeten uns. Dann gingen wir an Bord und sie kehrten nach Hause zurück. Eindrücklich. Wart ihr schon mal am Strand und da ist eine ganze Truppe und die knien nieder und beten und verabschieden jemand, von dem sie befürchten, dass er sich so in Gefahr begibt, dass sie ihn vielleicht nie wiedersehen. Man sieht hier etwas von dieser Herzlichkeit, dieser Verbundenheit. Und sie beten zusammen in dieser Situation und befehlen Paulus Gott an. Und dann lesen wir weiter ab Vers 8. Dann reisten wir weiter nach Caesarea. Und während unseres mehrtägigen Aufenthaltes traf ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa ein. Als er uns besuchte, nahm er den Gürtel des Paulus und fesselte sich damit an Händen und Füßen. Dann sagte er, der Heilige Geist erklärt, so wird der Besitzer dieses Gürtels von den führenden Männern der jüdischen Gemeinde in Jerusalem gefesselt und den fremden Völkern ausgeliefert werden. Wieder bereitet Gott Paulus vor. Durch diese Zeichenhandlung, vermutlich hatte Agabus irgendwie so eine Schau, ein Bild, ein inneres Bild bekommen und deshalb vollführt er dann diese Zeichenhandlung, nimmt den Gürtel und zeigt, wie Paulus gefesselt werden wird. Nochmal eine Präzision, was ihn da erwarten wird. Und er deutet es nicht, er lässt das Bild einfach so stehen. Wir wissen, wenn wir weiterlesen, dass er nicht von der jüdischen Gemeinde gefesselt wird, von den Römern. Also nicht alle Details müssen immer stimmen, wenn wir Eindrücke von Gott haben. Aber die Richtung stimmt und das wird geschehen. Und da ist die Frage, wie geht man damit um, wenn man so etwas hört? Und die Reaktion der Gemeinde ist erstmal, als wir, die wir mit ihm reisten und die Gläubigen am Ort das hörten, baten wir Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch er sagte, was soll das weinen? Ihr zerreißt mir das Herz. Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem verhaften zu lassen, sondern auch für Jesus, den Herrn, zu sterben. Und als uns klar war, dass wir ihn nicht überreden konnten, gaben wir nach und sagten, der Wille des Herrn geschehe. Ich finde das sehr eindrücklich, dieses Ringen in dieser leidvollen Situation mit dieser Perspektive. Und natürlich diesem menschlichen Empfinden, da wo Leid ist, da soll es mich doch hoffentlich nicht treffen. Und da möchte ich lieber ausweichen und das wünschen wir auch den Menschen um uns. Aber Paulus hat eine innere Klarheit gewonnen, dass er in diesem Leiden ein Zeuge der guten Nachricht sein wird. Vor Mächtigen, vor Verantwortlichen, weil er vor viele Gerichte gestellt werden wird. Und er wird eine ganze Bewegung auslösen, dadurch, dass er diesen Weg geht und vor Menschen über seinen Glauben reden können, die davon so in dieser Weise noch gar nicht gehört haben. Der Wille des Herrn geschehe. Diese Christen gingen davon aus, dass am Ende der Wille des Herrn der Beste ist. Und Gott will kein Leid, aber er lässt oft Leid zu und daraus erwachsen manchmal Blüten, die niemals erwachsen wären auf anderen Wegen. Und Gott formt manchmal Menschen durch leidvolle Situationen, dass sie eine Qualität zu leben bekommen, die für andere ein Hinweis wird, dass es diesen Gott der Liebe, der Kraft, ein Gott des Friedens gibt inmitten allen Leides. Gott ermutigt auf leidvollen Wegen und ermutigt zu glauben, Gott ist in Kontrolle. Er weiß, was kommt. Ihm können wir uns anvertrauen. Und so werden sie eins über der Sache, dass sie sagen, Gott ist gut. Und wenn du nach Jerusalem gehst, dann wird da Gutes erwachsen. Darauf vertrauen wir. Selbst wenn es leidvoll wird. Gottes ermutigendes Wirken auf leidvollen Wegen dürfen wir erwarten. Er bereitet uns vor und er macht uns Mut. Und wenn wir weiterlesen, er wird ja tatsächlich gefangen genommen von den Römern und steht dann vor dem Hohen Rat. Und immer wieder kommt es zu Tumulten. Und da lesen wir, das Tumult nahm solche Formen an, als er da vor dem jüdischen Hohen Rat war, dass der römische Kommandant fürchtete, Paulus vor der aufgebrachten Menge nicht länger schützen zu können. Und er war ja römischer Staatsbürger. Deshalb ließ er Soldaten kommen, die Paulus holten und ihn wieder in die Festung zurückbrachten. Paulus Leben ist bedroht, selbst in dieser Situation als Gefangener, immer wo er wieder öffentlich über seinen Glauben zu reden beginnt, ist sein Leben bedroht, weil es einen Tumult gibt, weil Leute sich auflehnen gegen die gute Nachricht. Und dann tritt Gott selber wieder auf den Plan. In der folgenden Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte, sei unbesorgt. So wie du in Jerusalem mein Zeuge gewesen bist, so sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Gott, der immer wieder kommt, ermutigt, der Wegweisung gibt. Und wie gut ist das, wenn man Apostelgeschichte weiterliest, weil dann gibt es diese gefährliche Überfahrt, wo alle denken, sie werden diese Überfahrt nicht überleben. Aber Paulus weiß, dass er sie überleben wird. Er hatte Wegweisung von seinem Herrn empfangen, nämlich dieses Wort, sei unbesorgt. So wie du in Jerusalem mein Zeuge gewesen bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Und er wusste, er wird Rom erreichen. Diese Schifffahrt, so krass es zwischendurch aussah, dass niemand überleben würde. Er wusste, er wird weiterkommen, weil Gott ihn ermutigt hatte, weil Gott ihm Einblick in die Zukunft gegeben hat. Gott ermutigt oft Christen, die Leid für ihn und für ihren Glauben in Kauf nehmen, indem er sie Dinge sehen lässt, die ihnen Hoffnung machen, dass er sie weitersehen lässt, dass er sie weiterführen wird. Gott offenbart sich auf übernatürliche Weise. Immer wieder seinen Kindern. Und neben Gottes ermutigendes Wirken, das wir erwarten dürfen, auch in leidvollen Situationen, erleben wir drittens die Kraft von christlicher Gemeinschaft im Leid. Ich empfinde es sehr berührend, als er sich verabschiedet aus der Gemeinde da in der Türkei, dass wir lesen, als Paulus zu Ende geredet hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen und sie weinten laut, als sie ihn zum Abschied umarmten und küssten. Am meisten darüber waren sie traurig, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff hinunter. Christliche Gemeinschaft hat Kraft, sich nicht alleine zu wissen auf diesem Weg. Zu wissen, dass Gebete übernatürliche Situationen auslösen können. Dass es immer und überall Hoffnung gibt in jeder Situation. Paulus wusste sich begleitet von vielen Gebeten, von vielen Menschen, die ihn liebten, die zu ihm standen. Er hatte immer wieder Begleiter, die ihn unterstützten auf den verschiedenen Wegstrecken. Ich finde diese Stellen sehr berührend, wo Gemeinde zusammenkommt und sich eins macht und zusammen betet. Und Paulus hat im Philipperbrief geschrieben, weil ihr für mich betet. Den Brief hat er ja auch aus dem Gefängnis geschrieben, an die Gemeinde in Philippi, weil ihr für mich betet. Und Christus mir durch seinen Geist beisteht, vertraue ich darauf, dass mir hier alles zum Besten ausgehen wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben für mich nur Gewinn. Die Kraft christlicher Gemeinschaft, Gebet, das stärkt, das ermutigt. Und noch ein Vers aus dem Philipperbrief, den Paulus schreibt, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Es ist so ein Geschenk, zu wissen, dass die Ewigkeit auf uns wartet, dass wir einen Gott der Liebe haben. Und das wird auch immer wieder bedeuten, dass wir im Namen der Liebe auf Annehmlichkeiten verzichten, auf egoistische Antriebe verzichten, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns investieren mit Haut und Haaren, dass wir Menschen lieben, für sie beten, uns für sie einsetzen, dass wir für Gerechtigkeit aufstehen, dass wir Frieden bringen in dunkle Orte, dass wir uns aufmachen. Und das wird immer gegen unsere Bequemlichkeit stehen. Und wenn wir hier von Leid reden, dann ist das ja alles nur ein Ansatz von dem, was wir in den Filmen gesehen haben. Und selbst wenn wir leiden, weil eben Böses in dieser Welt geschieht und es Krankheit und Tod und Verlust gibt, dann dürfen wir in diesem Leiden teilhaben am Leiden Jesu und statt bitter und hart zu werden, Gottes Liebe anziehen und für andere ein Zeichen der Liebe setzen, dass es einen Gott gibt, der uns im Leid trägt, der uns liebesfähig hält, der uns Frieden schenkt, wo Frieden menschlich unmöglich ist. Lebenssinn mit einer anderen Bewertung von Leid, weil wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Gottes ermutigendes Wirken auf leidvollen Wegen. Gott spricht zu uns durch seinen Heiligen Geist, durch unsere Geschwister, durch sein Wort. In Situationen, er offenbart sich uns. Und es gibt die Kraft von christlicher Gemeinschaft im Leid. Paulus sagt, denn Christus ist mein Leben und Sterben für mich nur Gewinn. Ich lebe total gerne. Und ich habe ja auch Grund dazu. Ich habe von Gott so viel geschenkt bekommen, dass es schön ist zu leben. Hier in diesem Land mit den ganzen Freiheiten und Privilegien. Darüber kann ich nur unendlich dankbar sein. Aber wenn mein Leben heute zu Ende wäre, dann wäre es ein gutes Leben gewesen. Denn ich habe meinen Heiland und Herrn kennengelernt. Und das gibt mir eine Ewigkeitsperspektive. Und seit ich 13 bin, verstehe ich wachsend und zunehmend, was es heißt, für Jesus zu leben und im Namen seiner Liebe zu leben und seine Liebe zu demonstrieren, immer in aller Begrenztheit und doch dafür zu leben. Und deswegen immer wieder Menschen einzuladen, diese Liebe kennenzulernen. Und ich werde ja nichts mitbringen können in den Himmel, außer vielleicht Menschen, die Gottes Liebe an mir ein wenig wenigstens erlebt haben, die von mir ein wenig gehört haben, dass es sich lohnt, sich mit Glauben zu beschäftigen, die ich vielleicht mitnehmen durfte, ein Stück des Weges. Und dabei bin ich immer nur ein Puzzleteil in der Geschichte vieler anderer Menschen, die auch für eine Person mitbeten, die auch einmal etwas Gutes weitergegeben haben, ein Stück Botschaft erklärt haben, ein Stück Botschaft gelebt haben. Aber ich denke, am Ende können wir alle nichts mitnehmen. Nicht unsere Häuser, nicht unsere Wohnungen, nicht unsere Autos, gar keinen Besitz. Wir können höchstens Menschen mitnehmen in die Ewigkeit und dafür leben wir. Und das ist das Einzigste, wenn wir zurückblicken können und sagen können, wir haben Menschen geprägt mit der Liebe Gottes. Dass sie Jesus kennenlernen konnten, verstehen können konnten, dass Gott sie liebt, es erlebt haben, weil wir ihnen vielleicht ein Stück Liebe schenken konnten, die übernatürlich war und darin Gottes Liebe aufblitzte, wie sie begleitet haben, getragen haben als Christen. Das ist das, was wir mitnehmen können. Und dann können wir sagen, ja, Christus war mein Leben und Sterben ist am Ende für uns alle dann nur Gewinn. Und dann ist es eine Freude, diese Menschen alle wiederzusehen, für die wir nicht umsonst gebetet, denen wir nicht umsonst Gottes Ermutigung weitergegeben haben und für die wir nicht umsonst Gottes Liebe gelebt haben. Und wir feiern in jedem Gottesdienst Abendmahl und wenn wir gleich eine Lobpreiszeit haben, in dem wir nochmal Gott so an uns ranlassen dürfen, seine Gegenwart, wie gut er ist, wer er ist, was er ist für uns und das besingen dürfen und bebeten dürfen, dann können wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Denn ohne ihn gibt es kein wahres Leben hier und erst recht nicht in Ewigkeit. In Lukas 22 steht, da nahm Jesus das Brot in der Nacht vor seiner Kreuzigung, dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. So oft ihr dieses Brot esst, Abendmahl als Teilhabe. Teilhabe der Kraft der Auferstehung, aber auch Kraft an Leid teilzuhaben, was in unser Leben liegt, was Gott zulässt in unserem Leben oder was wir in Kauf nehmen, weil wir im Namen der Liebe leben. Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen befestigt, besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Wenn wir für unsere Geschwister, die verfolgt werden, beten, dann teilen wir ein Leid Jesu. Denn sie teilen das, wofür Jesus gestorben ist. Sie ehren Jesus für das, was er getan hat und halten das fest unter den krassesten Bedingungen, weil sie diesen Herrn und Heiland, diesen liebenden Gott, der sich über sie erbarmt hat, ehren wollen mit ihrem ganzen Leben. Und wir können ihnen helfen, indem wir beten. Und wir helfen anderen, indem wir auch für die Liebe leben. Radikal, jesusmäßig, bereit zu leiden, auch wenn das in unserem Land ganz andere Qualitäten hat. Uns aber immer auch persönlicher treffen kann an Leid, nicht um unseres Glaubens willen, sondern weil wir in herausfordernde Situationen geraten, aber auch gerade in denen, da wo wir Leid in unserem Leben erleben, wollen wir Gott ehren und zeigen, dass man im Namen der Liebe leben kann, ausgesöhnt, mit Frieden. Und das ist eine starke Kraft, im Namen der Liebe zu leben. Amen.